Wir feiern heute Taufgottesdienst. Und es wäre doch mal gut, wenn wir so eine kurze, griffige Definition einfach hätten von dem, was wir hier tun beim Taufgottesdienst. Und im Grunde geht es darum, dass unsere drei jungen Männer hier vorne eine einzige Sache sagen. Sie sagen, ich vertraue mein Leben bedingungslos diesem Jesus an. Ich setze alles, 100%, mein ganzes Vertrauen, ich setze alles auf Jesus, alles auf eine Karte. Das ist genau das, was man mit Taufe am Ende sagt. Und ich meine, wenn wir das so definieren, dann ist ja die Frage, ob das so eine gute Idee ist, oder? Also jetzt überleg mal, du würdest dich irgendwie dich mit Finanzen beschäftigen und da wäre ein Anlageberater und der sagt dir, ja, weißt du, alles Geld, was du hast, setz es alles auf die eine Firma, setz es alles auf das eine Geschäft, investier alles in die eine Immobilie, sodass du nichts mehr am Ende übrig hast, okay? Oder alles in den einen Oldtimer, all deine Kohle, hau sie raus und setz einfach mal drauf, dass das irgendwie sich schon auszahlen wird. Da würden wir sagen, nee, keine gute Idee. Und wir würden fragen, ist das wirklich ein guter Anlageberater? Ist das wirklich so ein Fachmann in Sachen Finanzen? Ich glaube, jemand, der sich mit Finanzen auskennt, der würde dir vermutlich, wenn er seriös ist, was ganz anderes raten. Der würde sagen, hey, hör mal zu, es gibt sowas wie Risikomanagement. Und das heißt, dass du ein bisschen was hier investierst, ein bisschen was da und ein bisschen was dort. Und wenn du in einem Feld irgendwo daneben liegst und du verlierst dein Geld, dann hast du noch ein paar andere Pferde im Rennen sozusagen und irgendwo wird es hoffentlich am Ende sich auszahlen, oder? Investier ein bisschen was Immobilien, kauf dir wegen mir einen Oldtimer und mach ein bisschen was mit Wertpapieren und so, aber auf keinen Fall alles auf eine Karte. Ja, und wenn wir jetzt uns den religiösen Markt anschauen, denn offensichtlich gibt es ja nicht nur die Christen da draußen, oder? In dieser Welt, da fragt sich doch der kluge und vernünftige Bürger des 21. Jahrhunderts, wäre das nicht auch schlau, wenn ich sozusagen meine Risiken, mein Vertrauen so ein bisschen verteile, oder? Ein bisschen Buddhismus, mal so eine Pilgerfahrt nach Mekka und ja, meine christliche Tradition, die will ich ja auch nicht verleugnen, das nehme ich auch noch so ein bisschen mit rein. Vielleicht schließe ich mich den Bahai an, das ist so eine moderne Religion, da kannst du alles sein und die sagen, wir sind am Ende der Abschluss sozusagen, wir sind das Sahnehäubchen, wo sich alle Religionen irgendwo dieser Welt am Ende finden, sich in unserer Religion. Und dann sagst du, ja, das hört sich doch gut an, du kannst alles mit reinnehmen und bist dann sehr tolerant gegenüber allen anderen. Ist das nicht die Sache, wie es sein muss, oder? Und überhaupt ist ja auch die Frage, haben wir nicht am Ende eine friedlichere Welt, wenn wir sagen, es gibt nicht nur einen Weg? Oder? Und wirkt das nicht auch viel weniger arrogant? Oder umgekehrt, wirkt es nicht viel respektvoller, wenn wir sagen, hey, es führen viele Wege nach Rom, es gibt viele Wege zum Ziel. Wie können wir uns hinstellen, auch als Christen, und sagen, du, wir haben die absolute Wahrheit für uns gepachtet. Das funktioniert doch nicht. Und ein schlauer Mensch, ich habe keine Ahnung, wer das irgendwann mal erfunden hat, der hat genau diesen Gedanken in eine Geschichte gepackt. Und er hat gesagt, stell dir vor, da sind drei Blinde und die laufen so durch die afrikanische Savanne und die tasten sich da so vor und irgendwann ja, werden sie aufgehalten, weil ihnen da was im Weg steht. Und wir als Beobachter, als diejenigen, die mit in dieser Geschichte drin sind, wir wissen, das ist ein Elefant. Aber diese Blinden, die kennen das nicht, die haben noch nie was von dem Elefanten gehört, haben noch nie einen gesehen, haben noch nie einen berührt und die sind jetzt da an verschiedenen Stellen von diesem Elefanten und versuchen rauszufinden, was ist denn das? Dieser Elefant ist auch zum Glück noch ziemlich zahm, ja, der schlägt nicht um sich mit dem Rüssel, der zertrampelt die nicht, der lässt sich auch noch anfassen und dann der Erste ist hier vorne am Rüssel dran und er sagt, Mensch, das ist lang, das bewegt sich, ist aber nicht zu dick, das ist sowas wie eine Schlange. Der Zweite sagt, nein, du liegst völlig falsch. Ja, ist hier an einem Bein dran und sagt, hör mal, ich kann das hier umarmen wie so ein Baum. Das ist ein Baum. Nein, sagt der Dritte, ihr liegt beide falsch. Ich hab mir mal einen längeren Weg an dem Ding hier entlang genommen, habe die ganze Fläche, die ich hier bekommen konnte, abgetastet. Das ist irgendwie groß, das ist flach, das ist eine Wand. Und der Erzähler der Geschichte, der steht dabei und denkt sich, nein, die liegen alle falsch. Es ist ein Elefant und alle haben irgendwo recht, ja, alle haben irgendwo recht mit dem, was sie sagen. Ja, das Ding ist lang und bewegt, ist ein bisschen wie eine Schlange. Hier vorne, der Rüssel, ja, richtig. Und ja, die Beine, könnte man schon sagen, ist tatsächlich irgendwie ähnlich wie so ein Baumstamm. Dick und stabil und so. Und logisch, ja, das Ding ist auch echt massiv und groß. Ein bisschen was von der Wand hat das auch. Und dann sagt der Betrachter einfach von außen, guck mal, so ist es auch mit den Weltreligionen. Alle haben sozusagen eine unterschiedliche Perspektive. Alle nehmen einen unterschiedlichen Teil von Gott wahr. Aber im Grunde sind sie alle an demselben Gott dran. Sie reden alle von demselben Gott. So ist es doch eigentlich. Und dieser Gedanke und dieses Gleichnis, das hat viel für sich. Ich finde das auch klug. Ich finde es aber nur in einem bestimmten Punkt nicht logisch. Weil man unterstellt ja sozusagen und sagt, hey, wenn jetzt ein Blinder hergehen würde und würde sagen, ich habe aber die absolute Wahrheit, dann ist der arrogant und er überhebt sich über die anderen, die auch irgendwo an diesem Ding rumtasten. Ja, mag sein. Aber wisst ihr, ein Problem hat dieses Gleichnis, diese Erzählung. Sie setzt nämlich was voraus, oder? Dieses Gleichnis setzt voraus, dass es einen Erzähler dieser Geschichte gibt und der ist offensichtlich nicht blind. Der übersieht offensichtlich die ganze Szene, oder? Der kann offensichtlich erkennen, was die Blinden da machen, an welchem Teil von dem Elefanten die dran sind und gleichzeitig sieht er aber auch das Ganze. So, und an der Stelle merken wir, dass dann der Arroganzvorwurf, hey, ihr seid arrogant, wenn ihr behauptet, dass ihr die absolute Wahrheit kennt, der wird hier eigentlich noch auf die Spitze getrieben. Dieser Erzähler muss der arroganteste Typ von allen sein. Guck mal, weil wenn du sagst, das ist meine Sicht auf die Welt, dann sagst du, also hört mal zu, da sind die Christen und die Muslime und die Juden und die würden alle nicht behaupten, nein, das ist derselbe Glaube. Aber ich weiß, ich sehe mehr als die, dass das nur der eine Gott ist, den sie eigentlich verehren. Da muss ich sagen, das ist eigentlich die größte Arroganz und die größte Überheblichkeit, die es nur geben kann, oder? Einer steht da, der behauptet, ihr seid alle blind und ich bin der, der alles sieht. Einer steht da, der sagt, ich kann Gott komplett erfassen, ich kann Gott komplett sehen, ja? Und deswegen weiß ich, wie es wirklich ist. Also dieser Vorwurf, der passt nicht, den muss sich eigentlich der Erzähler von diesem Gleichnis selber gefallen lassen, oder? Und das ist so wichtig, dass wir das mal sehen. Und weißt du, so Leute, die sowas sagen oder irgendwo der moderne Mensch, der einfach oft diesen Gedanken hat, Mensch, wir glauben doch eigentlich alle an den gleichen Gott. Und die unterstellen dann oft uns Christen oder so, ich habe schon solche Gespräche geführt, dass sie sagen, hey, ihr mit eurem Gott, ihr macht es euch viel zu einfach. Ihr habt so ein spezielles Gottesbild, ja? Und damit schließt ihr andere aus in ihrem Glauben und in ihrer Überzeugung. Und das darf es nicht sein, ja? Und dann, deswegen, wir brauchen so einen allgemeinen Gott irgendwie, so ein allliebendes Wesen, das irgendwie alle Lebensentwürfe gleich gut findet, das alle Überzeugungen von sich gleich wichtig findet und so, ne, dass jeden Glauben gleich respektiert, so ein allliebender Gott, der in alles und jedem irgendwie ist. Aber merken wir eins, während Leute sagen, ey, ihr habt ein Gottesbild, das ist viel zu speziell, da haben die eigentlich selber ein sehr spezielles Gottesbild. Also ihr Gottesbild ist nicht weniger definiert und nicht weniger genau, ja? Sondern die definieren auch ihren Gott als ein allliebendes Wesen und die definieren als einen Gott, der alles gleich wichtig und alles gleich gut findet und dass jede Wahrheit und jede Erkenntnis von ihm irgendwie gleich klar ist. Also versteht ihr, die haben selber ein sehr klares Gottesbild. Deswegen allein mit diesem Vorwurf oder mit diesem Kriterium, mit diesem Maßstab, hey, ist das arrogant, was wir sagen oder nicht? Da kommen wir nicht weiter, weil im Grunde sagt jeder, der für sich Wahrheit beansprucht, am Ende, dass jemand anders nicht recht hat. Man kann gar nicht von Wahrheit reden, man kann die Welt gar nicht wahrnehmen, ohne auch bestimmte Ansichten über die Welt auszuschließen. Das geht gar nicht. So, und das finde ich einfach mal total wichtig am Anfang. Da ist auch noch ein zweiter Gedanke, der hört sich auch am Anfang viel besser an, als es wirklich ist, okay? Und das ist dieser Gedanke, dass Leute sagen, du, hey, ein Weg zu Gott, vorsichtig damit. Ja, vorsichtig mit dieser Überzeugung. Denn im Grunde, weißt du, sind wir doch alle geprägt von unseren Familien und geprägt von der Kultur und von den Ländern, in denen wir aufgewachsen sind. Und dann sagen solche Leute gerne, sagen, hey, hör mal zu, Lars, du bist jetzt hier Christ, aber ganz ehrlich, das liegt doch daran, dass deine Eltern ursprünglich mal aus Rumänien kommen und dass sie dich christlich haben aufwachsen lassen und dich christlich geprägt haben. Und dass sie dann von Rumänien, seit ihr dann wieder nach Deutschland gekommen ist, auch irgendwo ein christliches Land. Weißt du, das ist doch eigentlich der Grund, dass du Christ bist. Wenn du jetzt in Indonesien aufgewachsen wärst, Lars, dann wärst du Muslim. Wenn du in Indien aufgewachsen wärst, du wärst Hindu. Du wärst kein Christ. Und deswegen vorsichtig mit diesem Gedanken, dass es irgendwie einen Weg gibt. Denn es hat auch ganz stark damit zu tun, wo wir herkommen, wo wir geprägt sind, wo wir aufgewachsen sind, oder? Weißt du, wenn ich in einem Land geboren wäre, in dem alle glauben, 2 + 2 = 5, dann würde ich das vielleicht auch glauben, aber es wäre deswegen nicht wahr. Also verstehst du, es ist ja schön zu sagen, du hättest vielleicht einen anderen Glauben. Das stimmt vielleicht. Ich wäre vielleicht tatsächlich heute Moslem, wenn ich in Indonesien oder im Irak oder sonst wo aufgewachsen wäre. Aber das ist doch kein Grund zu sagen, dass deswegen meine Überzeugung wahr ist. Ja? Also nur weil ich in einem Land lebe, wo 2 + 2, alle glauben, es ist 5, würden wir nicht sagen, ja okay, es ist gleich wichtig, gleich richtig, wie unsere Überzeugung, dass 2 + 2 = 4 ist. Also auch das ist am Ende, es ist richtig, ja, unsere Kultur, das Land, wo wir aufwachsen, das prägt uns, aber es ist trotzdem, können wir nicht sagen, dadurch finden wir die Wahrheit und dadurch können wir nicht sagen, deswegen sind alle Sachen gleich wahr. Das passt irgendwie, das ist nicht logisch am Ende. Und übrigens müssten wir dann ja auch mal reinschauen, wie das denn war, als der christliche Glaube entstanden ist. Denn, ich meine, die Christen waren ja keine Christen. Die waren ja Juden. Und jetzt darf ich mal eins sagen, ich glaube, das Judentum ist so ziemlich die krasseste und stärkste Kultur und Tradition und Weltbild, was es geben kann. Das ist seit Jahrtausenden ist das gleich geblieben. Seit Jahrtausenden hat das Prägekraft bis heute. Und offensichtlich hat sich das sogar gehalten, da wo Juden irgendwann, also die hatten ja über Jahrhunderte nicht mal ihr eigenes Land. Die waren ja nicht mal in dem Land, wo ihre Traditionen herkommen. Und das war ja ganz oft so in der Geschichte von den Juden. Da waren sie hier im Exil, da waren sie dort versklavt und so weiter. Und dennoch sind sie bei dem geblieben. Und diese krasse Tradition, dieses krasse Weltbild wird aufgebrochen in dem Moment, wo Jesus auf der Bühne erscheint. Und plötzlich tun Juden etwas, was sie nie sich hätten vorstellen können zu tun. Sie werfen manche Überzeugungen über Bord und übernehmen neue, ja. Sie sagen plötzlich nicht mehr, nein, Beschneidung ist das, was mich zu einem gottesfürchtigen Menschen macht, sondern der Glaube an Jesus ist es. Boah. Und Petrus zum Beispiel, einer der bekanntesten Christen, der sagt plötzlich, hey, es ist gar nicht wichtig, was einer ist und was einer nicht ist. Und Paulus als Pharisäer, der sagt plötzlich, hey, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, der ein Jude war, ist für alle Welt. Und die ganzen Juden sagen, nein. Also alle Welt muss Juden werden, aber nur an Jesus glauben, das geht doch nicht. Also da ändert sich massiv was. Und deswegen würde ich auch sagen, an dieser Stelle, auch dieses kulturelle und dieses prägungsmäßige Argument, das zieht am Ende nicht. Dann gibt es noch ein anderes Argument. John Hick ist ein Religionswissenschaftler, der sagt das immer. Ich habe das Zitat auch wörtlich mitgebracht. Er sagt, wenn ich merke, dass es viele Menschen gibt, die so gut und intelligent sind wie ich selber, aber einer anderen Religion angehören. Und wenn sie sich nicht von meiner Religion überzeugen lassen, dann ist es arrogant, wenn ich trotzdem versuche, sie zu bekehren oder wenn ich meine Religion für die bessere halte. Das klingt auch gut, oder? Also, wir wollen ja nicht überheblich sein, wir wollen ja nicht behaupten, dass wir klüger sind als alle anderen und dass wir es irgendwie besser wissen. Und deswegen, hey, wenn es kluge Menschen in allen Weltreligionen gibt, ja, Wissenschaftler, Politiker, was auch immer, ja, wie können wir dann sagen, dass wir richtig liegen? Hört sich auch wirklich vernünftig an, erstmal dieses Argument. Und weißt du, das ist auch etwas, wo wir als Christen wirklich auch sagen müssen. Absolut, wir sind nicht klüger als alle anderen. Ja? Und es hat auch nichts mit Intelligenz in erster Linie zu tun, ob man Christ ist oder nicht. Wir sagen, wir sind einfach intelligenter als ihr. Deswegen haben wir verstanden, dass es um Jesus geht. Das würden wir nie sagen. Also ich meine, ich hoffe, dass wir das nicht sagen würden, oder? Wenn du das schon mal gesagt hast, gewöhnst dir ab. Das ist absolut Blödsinn. Aber jetzt müssten wir dem John Hick ja auch mal Folgendes sagen. Wir müssten dem John Hick sagen, hör mal zu, lieber John, die meisten Menschen Glauben an Gott in dieser Welt. So, und die meisten Menschen sind dann wieder, gehören zu einer bestimmten Religion. Und die meisten von diesen Leuten, die zu einer bestimmten Religion gehören, die auch so klug sind wie du, die glauben aber, dass ihre Religion richtig ist. Das heißt, eigentlich müsste sein eigenes Argument den John Hick davon überzeugen, dass es tatsächlich nur eine Wahrheit geben kann. Denn die meisten intelligenten Menschen, die an Gott glauben, glauben, dass ihr Glaube der richtige ist. Also ist sein Argument, geht nach hinten los. Das sagt das Gegenteil am Ende von dem, was er gesagt hat, wenn wir ihn ernst nehmen damit. Ja? Und das finde ich so wichtig. Weißt du, du musst schon sehr blind zum Beispiel den Islam und das Judentum und das Christentum anschauen. Du musst wirklich mindestens ein Auge zukneifen, eigentlich beide Augen zumachen und dich auf deine Gefühle verlassen, wenn du sagen willst, die verehren denselben Gott. Und Leute, die wirklich sich intensiv beschäftigen mit ihrer Religion, die würden das nie sagen. Die würden nie sagen, Allah ist das Gleiche wie unser Gott. Die würden nie sagen, das mit dem Jesus, das funktioniert irgendwie für alle gleich und so weiter. Das ist unmöglich. Ja? Wenn Jesus wirklich Gott selbst ist, der auf diese Erde gekommen ist, dann ist das Christentum nicht gleich mit dem Islam und nicht gleich mit dem Judentum. Und das ist auch immer so gesehen worden. So, also wir merken einfach mit diesen Argumenten, die so vernünftig sich anhören, da kommen wir so nicht weiter. Aber ich will noch mal zurück zu dem Elefantengleichnis. Denn ich feiere diese Geschichte wirklich. Ich finde die Hammer. Ich finde, die zeigt auch so viele Dinge, die einfach wahr sind. Guck mal, ich bin nämlich wirklich überzeugt, dass tatsächlich in Bezug auf Gott erstmal alle Menschen blind sind. Und zwar alle. Es gibt keinen Erzähler, keinen menschlichen Erzähler, der alles überschaut. Weder bei den Christen, bei den Muslimen noch sonst wo, auch nicht bei den Atheisten oder irgendwelchen Wissenschaftlern. Alle sind blind in Bezug auf Gott. Die Bibel sagt das übrigens auch ganz klar. Sie sagt, wir können etwas von seiner Größe wahrnehmen in der Schöpfung. Wir können so einen Eindruck bekommen davon, dass das hier nicht alles durch Zufall entstanden sein kann. Da haben wir letzte Woche drüber geredet, diese Predigt nachzuhören. Lohnt sich, wer nicht da war. Aber das sagt uns doch noch nichts darüber aus, wie dieser Gott ist. Dafür, da sind wir erstmal alle blind. Und weißt du, das finde ich eigentlich das Spannende. Und da wollen wir als Christen auch ehrlich sein und sollen sagen, hey, wir sind auch nicht die hellsten Energiesparlampen an Gottes Himmel irgendwie. Ja? Wir sind nicht die hellsten Sterne. Auch wir brauchen jemand, der uns die Wahrheit über Gott sagt. Eigentlich brauchen wir es alle, wenn wir so blind da um diesen Elefanten rumlaufen, dass jemand kommt und unsere Augen berührt, dass wir sehen können. Und wenn das nicht geht, wenn wir blind bleiben, dann müsste im Grunde dieser Elefant mit uns reden. Und er müsste uns wirklich sagen, wer er ist und wie er ist. Guck mal, am Ende ist das ähnlich wie mit so einem Bild. Michelangelo, einer der berühmtesten Maler, Bildhauer und so weiter. Wir könnten eins von seinen Kunstwerken anschauen, aber wir würden ihn dadurch nur sehr eingeschränkt kennenlernen. Aber wenn wir ihm begegnen würden, wenn er mit uns reden würde, wenn er uns seine Motivation erklären würde, das wäre was ganz anderes, verstehst du? Wenn er uns erklären würde, warum er dieses Ding gemacht hat, warum er es so gemacht hat, wie er es gemacht hat, warum er die Techniken so benutzt hat, warum die Proportionen so sind, wie er sind, dann würden wir ihn verstehen. Und wenn wir vielleicht auch sein Leben anschauen würden, gucken, wie er einfach unterwegs ist, wie er redet, wie er denkt, wie er fühlt, dann würden wir ihn wirklich kennenlernen. Nur das Bild anzuschauen reicht nicht. Selbst wenn wir alle modernen technischen Möglichkeiten an so ein Bild oder an so eine Skulptur irgendwie ansetzen, es würde nicht reichen, um den Künstler wirklich kennenzulernen. Wir könnten das Ding vermessen, wir könnten da gucken, die Proportionen irgendwie berechnen, wir könnten sagen, wir machen eine Farbanalyse, Spektrum oder was auch immer da, aber das würde uns nicht wirklich zeigen, wie dieser Michelangelo ist. Das heißt eigentlich, wenn Gott wirklich erkannt werden soll, müsste Gott die Sache selber in die Hand nehmen. Eigentlich müsste es sogar jemanden geben, der gleichzeitig Gott ist und trotzdem das Menschsein sich dazu nimmt, damit er auch auf eine Ebene mit uns reden kann, die wirklich verständlich ist, die wirklich begreifbar ist. Es müsste eine Person geben, die gleichzeitig Gott und Mensch ist. Und so würde vielleicht dann auch wirklich Gott und Mensch zusammengebracht werden und Menschen könnten sehen. Und hier ist es erstaunlich, Hier ist es am Ende eben der christliche Glaube, der als einzigen genau das lehrt. Dass Gott selber Mensch wird in Jesus Christus. Dass Gott sich unsere Haut anzieht. Dass Gott unsere Sprache spricht. Dass Gott sich von uns anfassen lässt. Der Johannes, einer der besten Freunde von Jesus, der fängt einen seiner Briefe so an. Er sagt, was wir gesehen, was wir betastet, was wir gehört haben. Er sagt, boah, Gott ist eben lebendig geworden vor unseren Augen. Darum geht es. Und deswegen ist mein erster Gedanke, und wir gehen da jetzt zügig durch, dass Jesus eben den Anspruch erhebt, der einzige Weg zu Gott zu sein, weil er der Einzige ist, der vom Himmel auf diese Erde gekommen ist. Weil er der Einzige ist, der sagt, ich bin Gott und ich bin Mensch geworden. Und hier ist eben tatsächlich wirklich auch der christliche Glaube einzigartig. Und wenn das stimmt, dann muss jede andere Religion, die das nicht sagt, jede andere Weltanschauung, die das abstreitet, die kann nicht gleich sein mit dem christlichen Glauben. Ist völlig unmöglich. Das ist der Kern von unserer Überzeugung. Und Jesus hat das mal selber in diese Worte gefasst. Er sagte, ich lese das mal hier vor, da fragten sie ihn, wo ist dein Vater? Also wo ist Gott? Und Jesus sagt, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen? Das ist echt eine steile Aussage. Wenn ihr mich wirklich kennen würdet, wenn ihr wirklich eine Beziehung mit mir hättet, wenn ihr wirklich von mir lernen würdet, dann würdet ihr auch meinen Vater erkennen. Entweder ist er nicht ganz dicht oder er hat recht. Und in Johannes 8, Vers 55, einige Verse später, doch ihr habt ihn, ihr habt Gott, ihr habt den Vater nicht erkannt. Und jetzt sagt er was, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Also er sagt, ihr könnt mir vorwerfen, dass ich extrem bin. Ihr könnt mir vorwerfen, dass ich absolut bin. Ihr könnt mir vorwerfen, dass ich arrogant bin. Aber ich wäre ein Lügner, wenn ich was anderes sagen würde, sagt er, weil ich bin's. Okay? Also Jesus sagt, aber ich kenne ihn und ich halte an seinem Wort fest. Also der Grund, warum Jesus der einzige Weg zum Vater ist, der einzige Weg zu Gott ist der, weil er der Einzige ist, der ihn wirklich kennt. Weil er von dort kommt. Jesus ist nicht nur eine Erscheinung aus der unsichtbaren Welt, aus den himmlischen Bereichen. Er kommt selber vom Himmel auf die Erde, von dieser göttlichen Dimension in die irdische Dimension. Und das ist der große Unterschied. Also, das Elefantengleichnis ist genial. Der Elefant existiert. Er ist wirklich da. Und wir können ihn spüren und anfassen, weil er wirklich auf diese Erde gekommen ist. Weißt du, ich würde ja mal sagen, alle anderen Religionen haben überhaupt keinen Elefanten. Also, an dieser Stelle glaube ich tatsächlich, dass wir gut dastehen, einfach auch von der Logik her in unserem christlichen Glauben. Und Jesus oder Johannes hat auch in seinem Evangelium das am Anfang nochmal in diesem Satz gesagt, den wir da oben lesen. Johannes 1, Vers 18 sagt, Johannes über Jesus, niemand hat Gott je gesehen. Der Einzigartige, der Einzige seiner Art, der Einzige, der gleichzeitig Gott und Mensch ist, der Gott ist, hier wird es ganz klar formuliert, und an des Vaters Brust, also nahe mit ihm verbunden, so eng, das kann man nicht trennen, der hat es verkündigt. Deswegen glauben wir, dass Jesus tatsächlich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und Paulus hat so ausgedrückt, als Jude, Kolosser 2, Vers 9, in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle Gottes in körperlicher Gestalt. Der ist eben Mensch geworden und Mensch geblieben. Jesus ist derselbe, sagt die Bibel, gestern, heute und in Ewigkeit. Der macht das nicht rückgängig. Der hat sich ein für alle Mal mit uns Menschen verbunden. Wie abgefahren ist das denn? Okay, dann gehen wir noch mal kurz weiter. Ich glaube auch, dass Jesus der einzige realistische Weg zu Gott ist. Und weißt du, wenn wir uns die Religion dieser Welt anschauen, dann sehen wir, dass es eigentlich immer so drei Wege gibt, wie man versucht, bei Gott angenommen zu werden. Oder wie man versucht, irgendwie in etwas Höheres vorzudringen, sich der Vollkommenheit irgendwie zu nähern. Ja? Und das sind diese Wege. Der erste Weg heißt Gutes tun. Das heißt, das sind Religionen, die sagen, hey, gar keine Frage, Menschen tun etwas Böses. da würde ich insgesamt, guck mal, und da würde ich auch wirklich sagen, ich glaube nicht, dass alle anderen Religionen in allem, was sie sagen, falsch liegen. Nein, ich glaube tatsächlich, dass in vielen Religionen etwas noch transportiert wird von dem, was tatsächlich stimmt über Gott. Nur nicht in der Klarheit, wie es bei Jesus da ist. Und manchmal auch ganz falsch in manchen Aspekten. Ja? Aber guck mal, das sagen ganz viele Religionen, die Juden, die Muslime, hey, der Mensch ist böse. Und der Mensch tut Böses. Und das ist auch ein Problem für Gott. Gott kommt damit nicht klar. Gott ist vollkommen. Der kann das nicht einfach akzeptieren und tolerieren. Gott ist sowas wie ein Richter. Gott ist sowas wie derjenige, vor dem man sich verantworten muss. Das sagen ganz viele. Aber jetzt ist dann der Ansatz von vielen Religionen, dass sie sagen, okay, wenn du auch Böses tust, dann musst du halt umso mehr Gutes tun. Oder? Und dann hast du so eine Waage und du musst halt echt Gas geben. Und am Ende, da hoffen wir einfach mal, dass es auf der richtigen Seite nach unten geht. Dass mehr Gutes in deinem Leben getan wurde. Dass du mehr Gutes getan hast als Böses. Und hoffentlich reicht es am Ende, um vor Gott angenommen zu werden. Und da sage ich mir, auf das Spiel möchte ich mich nicht einlassen. Weil ich befürchte, das könnte schief gehen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das schief geht. In meinem Leben jedenfalls. Dann gibt es eine zweite Form, die ist irgendwo, das sagen viele moderne Menschen, das sagen aber auch manche Religionen, dass man sagt, hey, vergiss einfach mal das Böse. Das Böse gibt es gar nicht. Das ist nur in deinem Kopf. Das ist alles nur in deinem Kopf. Ja. Also, nein, das vergiss mal, hör mal auf, was soll schon böse sein? Guck mal, wenn wir auch gerade dann vielleicht Atheisten sind oder so, das Universum ist nun mal Chaos und es gibt diese Zyklen von Ordnung und Chaos und so weiter. Du, wer will da wirklich sagen, was gut und was böse ist? Vergiss doch einfach mal, mach dir keinen Kopf, mach dir kein schlechtes Gewissen. Wir sagen einfach, es gibt nichts Böses und du bist frei. Wir sagen einfach, es gibt keinen Richter und alles ist gut, du kannst befreit leben. Die Sache ist nur, das funktioniert nicht. Ich habe mit Menschen schon zusammengesessen, die haben an nichts geglaubt. Aber die kamen irgendwann in eine Situation, dass sie etwas in ihrem Leben getan haben. Das sind sie nicht mehr losgeworden. Ich kenne Menschen, die haben jede Nacht von dieser Sache geträumt. Es hat sie gequält, das war eine innere Folter. Und es hat irgendwann jemanden gebraucht, der ihnen gesagt hat, hey, das liegt daran, dass du etwas Böses getan hast. Es gibt das Böse und du brauchst Vergebung. Und gerade auch an einen Fall erinnere ich mich, da hat jemand mit dieser Person gebetet. Die Person hat bei Gott, im Namen von Jesus um Vergebung gebeten. Er ist zu einer Christin geworden und sie war frei. Diese Gedanken waren weg. Weißt du, es gibt eben Dinge, die wirst du nicht los. Die plagen dich in deinem Gewissen. Es ist offensichtlich etwas da, was weiß, dass es einen Gott gibt, der Schuld auch als Schuld sieht. Also abstreiten. Funktioniert immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und manchmal ist es mir, habe ich auch schon erlebt und auch sehr oft gehört, wenn es nur im letzten Atemzug dann hochgekommen ist, dass die Menschen wussten, das sind so viele Dinge. Und sie haben geschrien, während sie gestorben sind. Und ich haben Feuer gesehen und alle möglichen Dinge und gesagt, ich gehe kaputt, ich bin schuldig und so weiter. Das kam im letzten Atemzug, bis dahin haben sie es zurückgehalten und weggeschoben und dann kam es hoch. Abstreiten funktioniert nicht. Und es funktioniert schon gar nicht, weil ich glaube, dass du am Ende wirklich vor Gott stehst und er sagt, ich weiß es. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, das ist dieser Punkt, wir verbessern uns, oder? Wir gucken halt, dass wir irgendwie moralisch gut unterwegs sind, dass wir tugendhaft sind und wir vertrauen einfach, dass es Gott nicht um mehr geht, als dass du dich einfach bemühst. Und du versuchst einfach immer besser zu werden, okay? Sagen zum Beispiel auch die Baha'i, die sagen, hey, versuch ein tugendhaftes und gutes Leben zu führen. Ja, die sagen auch, es gibt Gut und Böse. Versuch es gut zu machen und verlass dich darauf, dass Gott gnädig ist. Oder im Grunde würde ich auch sagen, Hindus und Buddhisten, Leute, die an diese Wiedergeburten glauben, die sagen auch, hey, jedes Leben versuchst du eben ein Stück weit mehr vorwärts zu kommen. Und je nachdem, wie dir das gelingt, wirst du dann als das oder als das geboren. Und hoffentlich innerhalb von vielen, vielen tausend Jahren. Ich finde, die sind viel realistischer als die Baha'i. Weil die sagen nämlich, das würde nämlich tausende von Jahren dauern. Ich glaube, ehrlich gesagt, das würde halt eine endlose Zeit von Zeiträumen brauchen und auch dann nicht funktionieren. Der Mensch würde sich nicht verbessern in einer Art, dass er wirklich von Gott angenommen werden könnte. Aber das ist so ein Versuch. Und ich meine, dann gibt es letztlich auch so Lehren, das waren schon letztlich die Stoiker, also so griechische Philosophen ganz vor 2000 Jahren oder auch die Buddhisten heute, die sagen, hey, versuch einfach deine Bedürfnisse loszuwerden. Versuch dich zu versenken in Meditation, geh irgendwo, leb auf einem Berg oder in einem Kloster oder so und versuch deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Leidenschaften loszuwerden, damit du wegen dieser Sachen nicht irgendwie ein komisches Leben führst. Ja, nach dem Motto, fütter die Krokodile nicht, dann können sie dich auch nicht fressen. Aber das funktioniert nicht. Ich fand das interessant. Der Ravi Zacharias hat mit einer buddhistischen Priesterin geredet und hat sie gesagt, ihr wollt doch eigentlich eure ganzen Leidenschaften, eure Wünsche loswerden. Und der Dalai Lama ist doch eigentlich, der muss doch am weitesten sein in diesem Prozess, oder? Euer spiritueller Führer. Von dem ich wirklich finde, dass er auch viele gute Sachen sagt, übrigens. Kann man als Christ auch so sehen, oder? Es gibt auch Sachen, die ich nicht gut finde, aber sagt auch viele gute Dinge. Und dann fragt er sie, aber wie ist das? Warum will der Dalai Lama, dass Tibet befreit wird? Konnte sie nicht beantworten. Sagte, ja, also solche Fragen stellen wir uns nicht. Da ist einer, dessen höchstes Ziel ist es, eigentlich alle Bedürfnisse loszufinden, weil er sagt, nur dann kann man irgendwo in die Vollkommenheit immer mehr reinwachsen, kann immer mehr eins mit dem Universum werden und am Ende in ihm aufgehen. Ich meine, das ist ja so grob vielleicht, was sie lehren würden. Ja? Und dann sagt, warum ist das denn noch da? Ja, weiß ich nicht. Und da merken wir, das funktioniert alles nicht wirklich gut. Und weißt du, aus christlicher Sicht ist es eben so, es geht nicht darum, wie gut du bist. Es geht hier um einen viel krasseren Gegensatz. Es geht nicht um gut, es geht um göttlich. Und gut bedeutet, dass wir uns miteinander messen. Und dann sage ich mal, der Lars hat mir vorhin schon so gut gefallen, der hat heute echt eine bessere Frisur als ich. Das muss ich echt mal sagen. Ja, ja, keine Ahnung, der Lukas, ich bin also seine Brille, das ist besser als meine. Ja? Und wenn ich jetzt noch weitergehe, dann muss ich sagen, mit dem Sven, einer der Täuflinge, mit dem trainiere ich manchmal, wenn es um Körperspannungsübungen geht, der ist viel besser als ich. Ja? Also so. Und wir könnten jetzt auch schauen und könnten unsere Wochen miteinander vergleichen und könnten gucken, wer hat denn letzte Woche besser gelebt? Wer war denn in diesem Sinne vom Lebensstil der bessere Christ? Ich weiß nicht, wer da mal hier offen drüber reden will, wir können ja mal so eine kleine Olympiade hier machen. Ja, so. Ich habe kein Interesse daran, dass ihr das wisst. Ja? Also, aber darum geht es Gott nicht. Ja. Gott geht es nicht darum, dass wir uns miteinander vergleichen. Wer bei Gott angenommen werden will, der muss sich mit ihm vergleichen lassen. Da geht es um göttliche Maßstäbe. Da geht es um wirkliche Vollkommenheit. Und wer wirklich glaubt, dass er das erreichen kann, Gott, der vollkommen ohne Licht und Schatten ist, weißt du, ich glaube, da ist es sehr realistisch, dass wir das nicht selber erreichen können, sondern dass wir das nur geschenkt bekommen können. Guck mal, ich habe einen Fußballvergleich mitgebracht, mir ist nichts Besseres eingefallen. Weißt du, wenn wir im Enns-Auen-Park spielen, jetzt wir hier als Jugendliche, als Erwachsene irgendwie, und wir spielen gegen so fünfjährige Kinder und wir machen die so richtig fertig. Alter, wir schießen die 10-0 ab, wir nehmen überhaupt keine Rücksicht auf die, wir machen die so nieder, ja, also keine Chance und wir spielen cool zusammen, einer schafft noch einen Fallrückzieher und ey, unser Torwart hält jeden Schuss von denen, wir würden uns feiern und wir sagen, Mann, sind wir gut, wir sind ja um Welten besser als die, oder? Aber keiner von uns hätte am Ende recht, sich Weltmeister zu nennen, oder wir könnten wirklich sagen, sind wir wirklich so gut, denn da das ist, glaube ich, hier von der WM 2018, wo die Franzosen dann gewonnen haben. Chapeau. Was soll man sagen, ja? Da haben wir dann noch lange nicht, in diesem Sinne sind wir noch lange nicht gut gewesen, oder? Und das ist so ein schwaches Bild für das, was gut versus göttlich bedeutet am Ende. Okay, und das ist für mich nochmal so ein wichtiger Gedanke. Und die Bibel ist einfach sehr realistisch und Jesus ist sehr realistisch. Und die Bibel sagt, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Christus uns erlöst hat. deswegen sage ich, ich glaube, der christliche Glaube ist für mich das Einzige, was realistisch ist. Ich glaube, es ist das Einzige, dass Gott mir vergibt, dass Gott für mich die Strafe trägt, dass Gott die Schuld mit ans Kreuz nimmt, dass Gott mir einen Neuanfang schenkt, was auch ganz stark die Taufe am Ende jetzt hier sagt. Da glaube ich, dass ich gerettet werden kann. Ich hätte jetzt noch mehr sagen können. Ich bin mich überzeugt auch, wir haben ja heute Wahlen, mich überzeugt auch die Zukunftsvision von Jesus am meisten. Dass er Jesus wieder am Ende so eine richtig lebendige Welt für uns bereithält. Ja, nicht irgendwie so ein Ding, wo wir am Ende nur unsere Genusssucht irgendwie, ja, wir hängen den ganzen Tag ab und stopfen uns voll und tun alles Mögliche, was uns einfach so gut von dir werden. Materialisten hoch 5, so eine Zukunftsvision überzeugt mich nicht. Aber mich überzeugt auch nicht eine Zukunftsvision, dass ich mit dem Universum eins werde und irgendeine geistige Art finde. Ich finde hier so vieles gut an dieser Welt. Und Gott sagt, ich stelle das wieder her. Und Gott sagt, ich zeige euch, wie das sein wird, wenn Menschen nicht mehr neidisch aufeinander sind und wenn Menschen gemeinsam diese Welt wirklich bewirtschaften und wenn Menschen gemeinsam mit Gott hier leben auf dieser Welt und von ihm inspiriert werden, gemeinsam an einer Welt bauen, die einfach genial ist, gemeinsam im Universum bevölkern, mit einer Welt, die ähnlich ist wie das, die vielfältig ist, wo jeder mit seinen verschiedenen Gaben und Fähigkeiten und den Nationen und den Kulturen, die wir haben, das kommt dann in Harmonie zusammen. Hey, das ist für mich auch eine Zukunftsvision, die mich überzeugt. Deswegen sage ich, ich wähle heute Jesus. Und in diesem Sinne möchte ich einfach jetzt noch zum Abschluss beten. Und ich möchte dich einladen, dass du dich vielleicht auf diesen Gedanken einlässt und dich selber fragst, wenn du sagst, ich war noch nicht mit Jesus unterwegs. Ich fand auch viele andere Sachen interessant und das ist für mich legitim. Weißt du, Gott ist derjenige, der sich offenbaren kann und Jesus ist derjenige, der sich selber zeigen und zu erkennen geben will heute. Und da will ich jetzt einfach beten, dass er das tut. Und wenn du mutig bist, dann sag doch in deinem Herzen, wenn du heute da bist, ja, Jesus, das hat mich zum Nachdenken gebracht heute, ich will dich kennenlernen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um dich zu erkennen zu geben. Ich danke dir, Jesus, dass du eine geniale Vision für diese Erde, für jeden Menschen hast, Herr Jesus. Dass du uns in unserem Menschsein ernst nimmst und in unserem Menschsein wiederherstellen willst, Herr Jesus, mit unseren Gaben, Talenten, mit unseren Körpern, Herr Jesus, mit unseren Fähigkeiten, mit den Vorlieben, die wir tun. Du willst das alles richtig gesund machen und sauber machen und ja, wie Gold reinigen und dann willst du uns auf eine neue Welt loslassen, gemeinsam mit dir. Oh, das ist so fantastisch, Herr. Und ich bete, dass jeder, der da ist, Herr, und der noch unterwegs ist, der sucht, der zweifelt, der fragt, Herr, dass du in seinem Herzen und in ihrem Herzen heute Morgen Gewissheit schenkst, dass du anfängst, dich zu zeigen, du anfängst, dich zu offenbaren, Herr Jesus, und Menschen begegnest in deiner Liebe. Danke, dass du gut bist. Amen.